Das Trinitatisfest schließt die großen Festzeiten, Weihnachten, Ostern und Pfingsten ab. Ja, es scheint so, als ob in dem Dreieinigkeitsfest das Geheimnis aller Festzeiten zusammengefasst ist. Denn das ist die besondere christliche Art, wie wir von Gott reden. Und ich lade euch heute Morgen ein, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, was es heißt, den einen Gott zu bekennen, der sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Zu Beginn möchte ich eine schreckliche und zugleich großartige Geschichte erzählen. Denn bei dem Bekenntnis zu dem einen Gott kann es tatsächlich um Leben und Tod gehen. Im ersten Jahrhundert nach Christus lebte in Israel ein berühmter Rabbi, Rabbi Akiva. Die Römer hatten Israel und den Tempel zerstört, niedergeworfen. Und Rabbi Akiva sammelte dennoch einen Schülerkreis um sich und lehrte die Bibel und die mündliche Tora. Die Römer verlangten, dass er den Schülerkreis auflöse. Und als er sich weigerte, wurde er verhaftet und wenig später zum Tode verurteilt. Er wurde zu Tode gefoltert. Ich erspare euch die Einzelheiten. Aber kurz vor seinem Tod bekannte er das große Bekenntnis Israels und das tägliche Gebet. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einer. Und mit dem letzten Atemzug dehnte er das letzte Wort, einer, echad, bis er gestorben ist. Das Bekenntnis zu dem einen Gott als letzten Atemzug. An wie viele Götter glauben wir eigentlich? Na, also das ist ja nun eine völlig überflüssige Frage. Natürlich glauben wir an einen Gott und uns ist doch das erste Gebot auch wichtig. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber noch einmal nachgefragt. Hat die Dreieinigkeit Gottes, mit dem wir Christen und Christinnen Gott bekennen, eine Bedeutung für mein Leben? Das hört sich doch so nach verstaubter Dogmatik an. Und haben wir nicht vielleicht die Lehre von der Dreieinigkeit schon zu diesen ganzen Lehrwahrheiten in einen versteckten Schrank unseres Gehirns gestellt, so gleich neben das Endgericht? Da ist es vielleicht ganz gut aufgelöst. Oder nein, ich finde, die Trinität ist eigentlich wichtig, aber sie ist nur eine Formel, die mein Glaubensleben doch überhaupt nicht berührt. Nachdenken über die Dreieinigkeit, das ist doch sowas von unaktuell. Und wir brauchen wirklich anderes in dieser krisenhaften Zeit. Das Nachdenken, und das ist mein Zwischenruf über die Trinität, ist lebens- und glaubenswichtig. Denn ich muss mir doch, wenigstens mir selbst, aber wahrscheinlich auch anderen, auf die Frage antworten können, zu wem bete ich eigentlich? Zu Gott, dem Vater, dem eigentlichen Gott? Und gibt es neben dem eigentlichen Gott noch zwei Untergötter? Oder bete ich im Privaten natürlich zu Jesus? Der ist ja mein Freund. Im Gottesdienst beten wir zu Gott, dem Vater, und im Gottesdienst 12.0 beten wir zum Heiligen Geist. Oder bekenne ich zwar die Einheit von Vater und Sohn, aber das mit dem Heiligen Geist, unheimlich. Aber es ist nur ein Gott. In der Passaliturgie gibt es so ein schönes Lied und einen Refrain. Denn Gott ist einer und sonst keiner. Das bohrt sich richtig in den Kopf. Gott ist einer und sonst keiner. Gott zu erkennen heißt, den Einzigen zu erkennen. Gott zu dienen heißt, dem Einzigen zu dienen. Und beim Nachdenken über die Trinität kommen wir dazu, danach zu fragen, wer ist denn dieser eine Gott, an den wir glauben? Und liebe Brüder, liebe Schwestern, das ist wichtig. Gerade in unserer Zeit, wo unser Land religiös pluraler wird, gegenüber dem Judentum, gegenüber dem Islam, sind wir herausgefordert zu sagen, wir glauben an einen Gott, der sich in dreifacher Weise offenbart. Denn die Dreieinigkeit ist die größte Klippe im interreligiösen Dialog. Also, dann holen wir uns Hilfe aus dem 2. Korintherbrief. Wir hören auf die Verse des 13. Kapitels 11 bis 13. Zuletzt, liebe Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt allerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Heiliger Gott und Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das war das Schlusswort des 2. Korintherbriefs. Und wir haben also mit dem Ende angefangen. Das ist so, als ob man einen Brief mit der Unterschrift beginnt zu lesen oder, was eine lästige Angewohnheit ist, beim Buch immer den letzten Satz zu lesen. Das ist übrigens sehr gefährlich, wenn man gerne Krimi mag, so wie ich. Also wir fangen von hinten an. Und was bleibt? Was bleibt zum Schluss? Der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Zuletzt freut euch, schreibt der Apostel. Freut euch, und das der Weisheit letzter Schluss nach einem Tränenbrief. Denn in diesem 2. Korintherbrief ist viel von Enttäuschung, Erschütterung, Respektlosigkeit, Verbitterung, Tränen und Trauer die Rede. Der Apostel ringt in diesem Brief mit seiner Gemeinde. Sie wollten eine Art Erfolgschristentum. Wenn du gesund und reich bist, dann ist der Herr mit dir. Soll es heute übrigens auch wieder geben. Und sie stellen seine Autorität in Frage. Er ist eben nicht dieser charismatische Redner, dieser Wundertäter, sondern er ist angefochten. Er ist noch nicht mal redegewandt. Er ist ziemlich erbärmlich. Und dann sagt er den provozierenden Satz: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dieser Tränenbrief endet mit einem Aufruf zur Freude. Freut euch, küsst euch, gebt euch ein Zeichen der Versöhnung, denn Gott will euch begegnen als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie das wohl in Korinth gewirkt hat. Als der Brief verlesen wurde im Gottesdienst, da gab es vielleicht manche bösen Zwischenrufe oder höhnisches Gelächter, vielleicht aber auch betroffene Gesichter. Freut euch! Zum Schluss, ist das ein Happy End? Ein Schwamm drüber? Nein, Paulus will sagen, was bleibt, was auf alle Fälle bleibt. Er lässt Gott das letzte Wort. Es bleibt die Zusage, dass uns Gott als der Dreieinige begegnen wird. Über allem Streit, über allem, was diese Gemeinde sich gegenseitig angetan hat und dem Apostel angetan hat, bleibt diese Zusage. Der Gott des Friedens und der Liebe wird mit euch sein und er wird euch begegnen als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das bleibt auch für uns, weil wir an den Gott der Liebe und des Friedens glauben, dürfen wir sagen, freut euch, der liebe Gott will euch begegnen. Das hört sich fast naiv an, aber es ist uns geschenkt, egal wie es in uns aussieht, ob wir mutlos sind oder in Ängsten oder gar nicht ein noch auswissen, was in der nächsten Woche passieren soll oder ob wir begeistert sind von Gottes Führung und seinen Gnadengaben. Egal auch, wie es in unserer Gemeinde aussieht, ob sie so zerstritten und zersplittert ist wie in Korinth oder so erfolgreich wie in Thessalonich oder so festgefahren wie die Galater oder verfolgt wie die Gemeinde in Philippi. Es bleibt, der Gott der Liebe will euch begegnen als Vater, Sohn und Heiliger Geist, auch den Gegnern, auch denen, die die Gemeinde aufmischen. Der Herr will ihnen begegnen. Aber wer ist dieser Gott des Friedens und der Liebe? Drei Bestimmungen werden uns hier von Paulus vor Augen geführt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Erstens, Gott offenbart sich als Gott mit uns. An einen Gott irgendwo über dem Sternenzelt glauben viele. So die letzte Instanz, das überirdische Wesen. Das glauben viele, zwar immer weniger, aber immer noch viele. Aber dieser Glaube, das ist nicht unser Glaube. Interessanterweise setzt Paulus bei der Wirkung der Dreieinigkeit nicht ein beim Vater, sondern er setzt ein bei dem Verhältnis, das unser ganzes Leben bestimmt, bei der Gnade. Gott ist nämlich nicht in Distanz geblieben, sondern er ist in diese Welt eingegangen, er ist uns nahe gekommen, er ist einer von uns geworden, unser Bruder. Und diese ungeheuerliche Nachricht fasst der erste Johannesbrief einmal so zusammen: Wir haben ihn gehört, gesehen, wir haben Gott betrachtet und mit Händen betastet. Das ist die Gnade, über die Paulus im zweiten Korintherbrief schreibt: Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, arm geworden ist, damit wir reich werden. Gott ist arm geworden. Er ist in die Fremde gegangen, um uns zu begegnen. Und das deutsche Wort Gnade heißt ursprünglich geniedrigt. Wir haben einen Gott, der sich geniedrigt hat, der sich erkennbar gemacht hat in Jesus Christus. Das ist Gnade. So wie Jesus, so ist Gott. Und wir erfahren die Liebe Gottes nicht anders als in dieser Christusgnade. Einen Glauben an den lieben Gott, den kann man ganz schnell verlieren. Und den verlieren auch viele. Es geht nicht an der Begegnung mit der Christusgnade, mit Christus vorbei. Der Glaube an den lieben Gott, der ist immer bedroht von Krisen, von Krankheit, von Sorgen, von der Weltlage. Aber die Gnade Jesu Christi, dass er gekommen ist, dass er alles auf sich genommen hat, ja, bis zum Tod am Kreuz, auch unseren Tod auf sich genommen hat. Das ist die Gnade und sie gilt uns allen. Und ich lade heute Morgen dazu ein, sich dieser Gnade auszusetzen, sie zum ersten Mal oder ganz neu wahrzunehmen. Zweitens, Gott offenbart sich als der Gott vor uns. Wo die Gnade Gottes erkannt wurde, weiß man felsenfest, dass Gott uns liebt. Und deshalb diese Reihenfolge. Wer Christus in seinem Leben begegnet ist, der erkennt Gott als den liebenden Vater, nicht umgekehrt. Jesus selbst lehrt uns beten, unser Vater im Himmel. Und nach dem Zeugnis der Bibel ist Gott vor allem, vor aller Zeit, vor dem Ursprung der Welt. Aus Liebe schuf er Himmel und Erde und aus Liebe schuf er schließlich den Menschen, weil er nicht anders Gott sein wollte, als mit uns zu sein. Es zieht sich durch die ganze Bibel diese Bewegung der Liebe, diese Bewegung auf uns zu. Gott ist eben nicht ein Zuschauer im Welttheater. Er will nicht ohne uns sein. Könnt ihr darüber noch staunen? Er hat in seiner Souveränität, in seiner Freiheit entschlossen, nicht ohne den Menschen zu sein. Er, der alleinige Gott, der Schöpfer dieser Welt, der vor allem ist und vor aller Zeit, er will uns begegnen. Er will uns begegnen. Und so hat es einmal Jesaja festgehalten in einer wunderbaren Gottesrede: Ich ließ mich finden von denen, die nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die nicht nach mir suchten. Zu einem Volk, das nicht meinen Namen anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. So einen liebevollen Gott haben wir. Er bewegt sich auf die Menschen zu, denn er will nur so Gott sein. Der Schöpfer begegnet uns als liebender Vater, wenn wir die Gnade seines Sohnes angenommen haben. Und diese Liebe hat ihn viel gekostet. Er hätte in Einsamkeit und Freiheit bleiben können. Aber aus Liebe bindet sich der freie Gott an den Menschen. Brüder und Schwestern, wir sind beim Zentrum unseres Glaubens. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Das ist christlicher Glaube. Der Gott vor uns offenbart sich als Gott der Liebe. Und drittens, Gott offenbart sich als der Gott in uns. Der Gott, der vor allem war, begegnet uns in Jesus Christus als Gott mit uns und er wird in uns gegenwärtig im Heiligen Geist. Ganz plastisch wird es im Johannesevangelium beschrieben, Gott zieht bei uns ein, er wohnt in uns. Und das hat zwei Konsequenzen. Durch seinen Geist bewirkt er, dass wir ihn überhaupt erkennen können. Das können wir nämlich nicht aus uns selbst heraus. Und dass wir seiner Liebe glauben können. Auch das gelingt uns nicht von uns selbst aus. Nur durch den Heiligen Geist können wir Jesus als unseren Retter erkennen. Denn was würden wir denn in einem Gekreuzigten erkennen ohne den Heiligen Geist? Doch eine gescheiterte Existenz. Und was würden wir in der Gemeinde erkennen ohne den Heiligen Geist? Eine Schar starkköpfiger Idealisten? Was würden wir in der Welt erkennen ohne den Heiligen Geist? Nur Chaos und Zerstörung. Aber der Gott in uns lehrt uns sehen, dass Jesus Christus der Herr der Welt ist. Und der Gott in uns, der Heilige Geist, der lehrt uns sehen, dass die Gemeinde der Anbruch der neuen Gottesherrschaft ist. Und der Gott in uns, der Heilige Geist, der lässt uns sehen, dass in dieser Welt schon Spuren seines großen Friedensreiches vorhanden sind. Die neue Schöpfung, mit der er zum Ziel kommt. Und deshalb gehören wir zusammen. Wir haben gemeinsam Teil am Heiligen Geist. Gott zieht bei uns ein. Er wirkt in uns. Und alles, was wir zu seiner Ehre tun, das wirkt er in uns. Es gibt ja viele Definitionen vom Heiligen Geist. Und letzte Woche an Pfingsten wurden sie wieder alle aufgezählt. In einem Schüleraufsatz stand mal, der Heilige Geist ist ein gasförmiges Wirbeltier. Ich habe eine Definition lieber. Gott ist an der Arbeit. Das ist der Heilige Geist. Er wirkt in uns. Er ist an der Arbeit. Und er bleibt nicht in Distanz. Die Gnade Jesu Christi ist nicht irgendein Angebot, sondern sie kommt uns nahe. Sie kommt uns zu nahe. Sie tritt uns zu nahe. Sie verändert uns. Gott, der Heilige Geist, bewegt uns zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Und so entsteht Gemeinde. Gemeinde ist eben mehr als ein Verein. Gemeinde ist die Gemeinschaft der von dem Geist bewegten Brüder und Schwestern. Der Gott, der vor uns war, begegnet uns in Jesus Christus als Gott mit uns. Er wird gegenwärtig durch den Heiligen Geist als Gott in uns. Nun haben wir gehört, wie Gott der Eine sich offenbart. Er gibt sich zu erkennen. Er wirkt als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und deshalb ist die Dreieinigkeit kein theologisches Konstrukt, sondern sie ist eine frohe Botschaft für uns. Gott hat in seiner Freiheit diesen Weg gewählt, um sich zu zeigen. Wir haben einen Gott. Gott ist einer und sonst keiner, der sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart, nicht anders. Die Trinität ist daher unser Erkennungsmerkmal. Und ich würde mich so freuen, wenn ihr aus diesem Gottesdienst geht und darüber nachdenkt. Ja, dieses Geheimnis der Dreieinigkeit gehört als Erkennungszeichen zum christlichen Glauben. Die Trinität macht die christliche Gemeinde aus. Es ist ein Ort des Friedens, der Liebe und der Gnade. Wir müssen nicht alles verstehen, was Dreieinigkeit bedeutet. Sie bleibt ein Geheimnis. Und ich habe noch gar nicht von der innertrinitarischen Gemeinschaft gesprochen. Er war vor uns, er ist mit uns, er ist in uns. Gott ist einer. Das ist kein intellektuelles Gedankenspiel, sondern das können wir wohl nur im Lob richtig verstehen. So wie es in Jesaja 6 heißt, das haben wir in der Lesung dann doch noch gehört. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Das kann man bestaunen, das kann man erfahren, das kann man glauben. Freut euch. Amen.